Herzlich willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Heute geht es wieder um eine neue Serie.
Die jedoch so altbacken klingt, dass man auch wirklich dazu sagen muss, dass sie neu ist. Gestatten Piefke heißt sie, spielt in den 1920ern und schafft es vortrefflich, den Muff dieser Zeit aus den Lautsprechern stauben zu lassen.
Wir nehmen heute Folge 1 und 2 unter die Lupe. Brennen muss Babelsberg und die Katze von Köpenick. Geschrieben von einem alten Bekannten der Kammer, nämlich Patrick Holtheuler.
Und wenn der beteiligt ist, brennt nicht nur Babelsberg und der Hörer muss schnell sehen, dass er Land gewinnt.
Und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Babylon Berlin ist ein großer Serienerfolg von Sky und der ARD, der es bereits auf 3 Staffeln gebracht hat. Die Serie basiert auf dem Bestseller Der nasse Fisch und behandelt allerlei kriminelle Machenschaften in Berlin der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts.
Gestatten Piefke spielt ebenfalls in Berlin der 20er Jahre. Oder Groß-Berlin, wie es hier genannt wird. Laut Aussage von Serienmastermind Patrick Holtheuler hat sie aber nichts mit Babylon Berlin zu tun. Ja, er will sogar angeblich keine einzige Folge davon gesehen haben.
Und nach dem Hören der ersten beiden Piefkes können wir fröhlich attestieren, Freund Stinkstiefel sprach die Wahrheit. Sein Gestatten Piske hat wirklich nichts mit Tom Tückwers genialer Produktion zu tun. Ich möchte sogar erweitern, dass es geradezu eine Frechheit ist, die beiden Serien auch nur in einem Atemzug zu nennen. Auch wenn Gestatten Piefke auf dem Worstseller Der nasse Fisch stinkt vom Kopf her basiert und auch kriminell ist. Kriminell beschissen.
Ja, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sich Bruder Patrick, der Mann mit dem sprichwörtlichen Händchen, für gar nichts, doch einmal die eine oder andere Folge von Babylon Berlin angesehen hätte. Dann wären seine Skripte vielleicht etwas besser ausgefallen. Denn die TV-Produktion macht all das richtig, was im Hörspiel fröhlich vergeigt wird.
Aber worum geht es eigentlich? Hauptfigur Walter Piefke hat nicht nur einen äußerst bescheuerten Namen, sondern ist laut Klappentext auch ein abgehalfterter Privatermittler in Berlin der Nachkriegszeit. Er war mal Polizist, wurde dann aber entlassen und hält sich jetzt als Küchenhilfe in einem Wirtshaus über Wasser.
Was genau zu seiner Entlassung geführt hat, erfahren wir erstmal nicht. Darüber spricht Piefke nicht. Dafür wird sonst sehr viel in diesem Hörspiel gesagt. Sehr, sehr viel. Man könnte auch sagen, es passiert wenig, dafür labern alle ohne Punkt und Komma.
So auch Uwe Kronberger, ein Freund und ehemaliger Kollege von Piefke, der bei der Polizei Karriere gemacht hat. Er ist mittlerweile Kommandeur und hat einen Spezialauftrag. Piefke soll verdeckt auf einem Filmset in Babelsberg arbeiten und herausfinden, wer der mysteriöse Feuerteufel ist, der ständig Brände legt und den Dreh sabotiert.
Zu diesem Zweck begibt sich der Detektiv nach Babelsberg und fängt bei der Produktion als rechte Hand des Assistenten an. Nach und nach verhört er die am Film Beteiligten. Es geschehen weitere Anschläge und schließlich kann Piefke den Täter überführen.
Und am Ende erfahren wir, dass offenbar noch mehr hinter der Sache steckt und Kronberger ein doppeltes Spiel treibt. Und was hier noch durchaus knackig und unterhaltsam klingt, wird auf zähe 74 Minuten ausgewalzt und zieht sich unglaublich öde hin.
Dafür sorgt schon der Sprecher von Walter Piefke. Oliver Striezel ist ein renommierter Schauspieler, der auch jahrelang der Synchronsprecher von Philipp Seymour Hoffman war. Nur seine Performance lässt leider zu wünschen übrig. So legt er die Rolle reichlich unbeteiligt und nahezu ohne jede Variation an.
Wobei man fair sein muss. Die Rolle an sich ist auch verdammt eindimensional. Dimensional und gibt nicht besonders viel her. Immer die beste Voraussetzung für einen Titelhelden. Und gibt es eigentlich irgendein Schema, wann er berlinert und wann nicht?
Na, ich denke, er berlinert immer dann, wenn es ihm bei der Aufnahme wieder eingefallen ist. Von einer Regie im eigentlichen Sinne kann man bei Maritimhörspielen ja nicht wirklich sprechen. Und was den Inhalt der Folge angeht, da gibt es eine Instanz, die dazu auch noch ein paar Fragen hätte. Viel Spaß!
Guten Morgen, Wurm, euer Ehren!
Ja, hör
zur Verhandlung kommen die Hörspiele Brennen muss Babelsberg und Die Katze von Köpenick, geschrieben von Patrick Holtheuler aus der Serie Gestatten Piefke. Ist der Angeklagte anwesend?
Jawohl, euer Ehren.
Somit beginnt das Gericht der Würmer. Sie können dem Angeklagten jetzt die Handschellen und das Beißgitter abnehmen. Ich gehe davon aus, dass er sich, was seine Aggressionen angeht, vor Gericht beherrschen wird. Nicht wahr, Herr Holtheuler?
Ja, sicher. Ich bin ganz friedlich. Musste gerade nur noch ein paar Hörern die Meinung geigen. Die hatten dummes Zeug geschrieben und mich nicht angemessen gelobt.
So, so. Wie auch immer. Bitte, meine Herren. Ja. Herr... Holtheuler, haben Sie in den letzten Jahren einmal eine Serie bei Netflix oder einem vergleichbaren Anbieter gesehen?
Wie bitte? Welche Serie denn?
Irgendeine, ganz egal.
Nun, klar, jede Menge.
Gut. Wie viele dieser Serien begannen mit einer spannenden Szene, die den Zuschauer augenblicklich gefesselt und beeindruckt hat? Und wie viele Serien begannen mit einer Szene, in der nichts geschehen ist und die den Zuschauer gelangweilt hat?
Ernst gemeinte Frage, euer Ehren? Die begannen alle mit spannenden Szenen.
Aha. Beschreiben Sie bitte die ersten Minuten Ihrer Serie, Herr Holtheuler.
Nun, Piefke liegt im Bett. Dann beschwert sich der Koch, dass er lieber Teller waschen soll.
Ja.
Die Wirtin meint aber, dass der Koch das selber machen soll. Dann kommt der Schupo Görz und will, dass Piefke mit aufs Revier kommt.
Ja.
Die beiden fahren mit der Straßenbahn und unterhalten sich. Auf dem Revier gibt es einen kurzen Austausch mit dem Schupo Wilke. Dann trifft Piefke auf Kommandeur Kronberger und die beiden reden. Ziemlich lange. Ja, und dann passiert noch ein...
Danke, das genügt. Fällt Ihnen selbst etwas auf, Herr Holtheuler?
Hab mir... Ja klar, nämlich das, also... Nö, eigentlich nicht.
Schade. Ich dachte, das wäre sogar für Sie offensichtlich. Sie sehen seit Jahren lauter Serien, die den Zuschauer direkt mit spannenden Szenen beeindrucken. Ein bewährtes Konzept also. Und Ihre Serie beginnt mit einer Diskussion über das Tellerwaschen, einer Fahrt mit der Straßenbahn und einer elendlangen Unterhaltung auf dem Revier. Warum?
Wie, warum?
Ja, warum beginnen Sie Ihre Serie mit etwas, das Sie in einer Netflix-Serie nicht ausstehen könnten? Wenn eine Serie so beginnen würde, dann würden Sie die doch ausschalten und etwas Besseres gucken. Warum haben Sie keinerlei Anspruch an sich selbst? Und warum gönnen Sie Ihren Hörern nicht denselben Spaß beim Hören, den Sie beim Netflix-Schauen haben?
Ach, die Hörer. Wen jucken die schon? Die anderen maritimen Serien sind auch nicht anders. Und die Verkaufszahlen stimmen, bitte, danke.
Nun gut. Ich sehe schon, Sie sind ein schwieriger Fall, Herr Holtheuler.
Danke, euer Ehren.
Das sollte kein Kompliment sein. Aber weiter im Text. Jeder Protagonist braucht ein Ziel. Etwas, das er erreichen will, dem aber zurzeit noch etwas im Weg steht. Was wäre das im Fall von Herrn Piefke?
Geld? Der hat ja keins.
Das habe ich verstanden. Leidet Piefke denn Not? Geht es ihm richtig schlecht?
Naja, er muss ständig spülen. Aber er will das gar nicht.
Okay, das ist schwach. Sie verwenden in den ersten beiden Folgen mehrmals die Formulierung, dass Walter Piefke nicht auf Rosen gebettet ist. Bereiten Sie mit diesen Wiederholungen eigentlich irgendetwas vor?
Nein, das ist einfach nur schlampige Ausarbeitung. Wahrscheinlich war das damals so anstrengend, diese Redewendung zu googeln, dass ich sie dann mehrmals eingesetzt habe.
Na dann. Und Walter Piefkes Ziel ist also, ein besseres Leben zu führen, im materiellen Sinne.
Genau. Deshalb nimmt er Kronbergers Auftrag an. Und er hat danach einen Gefallen bei ihm gut. Das ist besonders wichtig.
Das ist vor allem nicht sehr konkret. Was hat Piefke denn im Sinn? Wie sieht dieser Gefallen aus?
Wie der aussieht? Naja, also... Weiß ich nicht.
Das wissen Sie nicht. Haben Sie sich da nichts ausgedacht? Antworten Sie nicht. Blick sagt alles. Welche Hindernisse muss Piefke denn überwinden?
Hindernisse? Tja, also der Fall, der ist schon knifflig. Und er arbeitet ja undercover. Alle sollen glauben, dass er ein einfacher Arbeiter ist und kein Privatdetektiv.
Aha. Nun, dazu, wie knifflig dieser Fall ist, kommen wir später noch. Aber bezüglich seiner Undercover-Recherche... Welche Vorsichtsmaßnahmen ergreift Piefke, um nicht sofort aufzufliegen? Wie raffiniert ist seine Tarnung?
Naja, also erstmal steigt er in einer Pension ab, unter dem Namen Piefke.
Was? Unter seinem eigenen Namen? Warum? Er war doch früher Polizist und ist jetzt privater Ermittler. Muss er nicht damit rechnen, dass jemand seinen Namen kennen könnte?
Ach so. Stimmt, das ist irgendwie dumm. Mussten Sie mich unbedingt darauf hinweisen?
Musste ich. Und weiter.
Piefke betritt das Filmset und fragt alle nach den Anschlägen des Feuerteufels. Und immer dann, wenn jemand kritisch nachhakt und sich wundert, dass ein einfacher Arbeiter so viele Fragen stellt, und das tun eigentlich alle, sagt er, dass ihn das bloß einfach so interessiert. Und als ihn einer fragt, ob er Detektiv ist, sagt er doch glatt nein. Perfekte Tarnung, wenn Sie mich fragen.
Ja, dann frage ich Sie lieber nicht. Denn für mich klingt das alles andere als perfekt. Piefke benimmt sich äußerst unvorsichtig und unnötig auffällig. Und damit er mit diesem völlig unraffinierten Verhalten durchkommt, greifen Sie leider auf den nicht totzukriegenden Kniff aller fantasiebefreiten Hobbyautoren zurück. Sie legen einfach das komplette Personal rund um ihren Titelhelden noch einfältiger, gutgläubiger und naiver an und pim, schon reichen halbgare Ausflüchte, um die Undercover-Ermittlung auf Spur zu halten. Ich nehme aber an, um seine aufdringlichen Fragen auszugleichen, hat sich Piefke wenigstens gut vorbereitet und gibt sich als großer Filmenthusiast aus.
Was? Nö, der hat keine Ahnung und sagt, dass er nie Filme guckt. Er liest lieber.
Aha. Und warum, Herr Holtheuler? Das ist doch erst recht auffällig
und
dumm.
Hätte ich mir da vielleicht was ausdenken sollen, oder was?
Ja, hätten Sie. Aber lassen wir das. Halten wir einfach fest, dass Walter Piefke als Privatdetektiv ein völliger Versager ist. Quasi ein Inspektor Gadget. Nur ohne die Gadgets, seine Nichte und den schlauen Hund. Und leider in einem ernst gemeinten Hörspiel.
Wenn Sie das sagen, Euer Ehren.
Nächste Frage. Wie sind Sie eigentlich auf den seltsamen Namen Ihrer Hauptfigur Walter Piefke gekommen?
Was? Ach so, ja, der klingt natürlich aus heutiger Sicht ziemlich doof. Aber damals hieß man eben so. Denken Sie nur an Walter Gropius oder Walter Ulbricht.
Ich meinte eigentlich den Nachnamen. Piefke klingt wie piefig. Und Piefke nennen bekanntlich die Österreicher die Deutschen abwertend. Und auch hierzulande bedeutet das Wort ja so viel wie eingebildeter Angeber oder dümmlicher Wichtigtuer. Finden Sie, dass Sie Ihrem Helden damit einen Gefallen tun?
Naja, die Bedeutung kannte ich gar nicht, Euer Ehren.
Mit der Sprache stehen Sie ohnehin auf Kriegsfuß, Herr Holtheuler, kann das sein? Als Walter Piefke der aufdringlichen Reporterin Anne Wagner begegnet, sagt er hinterher,
so ein feistes Mädchen, aber hübsch ist sie, das muss man ihr lassen.
Wissen Sie, was feist bedeutet?
Nein.
Ja, das dachte ich mir. Es heißt so viel wie fett oder dick. Und zwar ausdrücklich im unangenehmen und widerlichen Sinne. Hat Piefke also den Fetisch, dass er auf fette, hässliche Weiber steht? Und wieso wurde das dann mit Ariane Borbach besetzt, die man als deutsche Stimme von Kate Blanchett und Catherine Zeta-Jones kennt? Nicht unbedingt Frauen, die man mit starkem Übergewicht assoziiert, oder?
Ah, also, da habe ich mich wohl vertan. Es kann doch mal passieren.
Ja. Und haben Sie sich auch vertan, als der Regisseur Wolf bei seinem ersten Auftritt sagt, dass als nächste Szene 4 des Films gedreht werden soll, nur um 2 Sätze später zu sagen, dass Szene 3 gedreht wird, ohne dass es irgendwen stört oder er sich hörbar korrigiert?
Ach das, ja, also da habe ich, da habe ich mich auch vertan.
Nun gut, aber gehen wir nicht allzu sehr ins Detail, was den Plot von Folge 1 angeht. Dafür ist er eindeutig zu belanglos. Halten wir lediglich fest, dass Piefke in der ganzen Episode so gut wie nichts ermittelt und letztlich nur deshalb den Fall löst, weil er ein Gespräch der Bösen belauscht. Auch bekannt als die billigste Auflösung aller Zeiten. Und es gibt noch einen peinlichen Showdown, bei dem Lutz Mackenzie als geisteskranker Regisseur erst alle Kulissen und dann sich selbst anzündet. Oh Gott. Kommen wir lieber zu Folge 2, die Katze von Köpenick. Die haben Sie ja ebenfalls geschrieben.
Richtig, hab ich.
Fängt denn Folge 2 spektakulärer an als Folge 1, Herr Holtheuler?
Nun, der Schupo Görz kommt zum Wirtshaus, um Piefke auf das Polizeirevier zu bringen. Und dann...
Nein, Sie haben mich falsch verstanden. Das war der Beginn von Folge 1. Den haben wir bereits als misslungen notiert. Womit beginnt Folge 2, die Katze von Köpenick?
Euer Ehren, das ist der Beginn von Folge 2. Da geschieht bloß das Gleiche wie in Folge 1.
Das heißt, Sie waren so stolz auf den Anfang der ersten Folge, dass Sie den gleich nochmal verwendet haben? Warum denn?
Ja, nicht sehr originell, das stimmt schon. Aber sehen Sie es doch mal so. Wenn jede Folge so beginnt, hat das doch was.
Na schön. Dann beginnt Folge 3 also auch so.
Nö.
Wie bitte?
Da hören wir den Mord einer Prostituierten.
Das verstehe ich nicht.
Ach so, den Mord an der Nutte, euer Ehren.
Oh, ich meine, ich verstehe nicht, warum Sie bereits in Folge 3 von dem angeblichen Schema abweichen.
Ja, die Folge hat ja nicht ich geschrieben, sondern Markus Topf. Hätten wir uns vielleicht absprechen sollen.
Ja, das hätten Sie! Aber gut, Uwe Kronberger hat einen neuen Fall für Piefke. Es geht um, Moment, eine Diebin, die Villen in Köpenick ausraubt und bloß die Katze genannt wird.
Genau. Kann aber auch ein Dieb sein, also ein Kater. Das habe ich im Hörspiel extra betont.
Haben Sie ungefähr 1000 Mal, warum auch immer. Erinnert an die Hörspiele von Dreamland, bei denen ebenfalls oft von der oder die Vampire oder Täter die Rede ist. Ziemlich krampfig, das muss ich schon sagen.
Bezichtigen Sie mich eines Bierkers?
Nein. Zurück zur Folge, zur Katze oder zum Kater von Köpenick.
Na gut. Piefke findet raus, dass die Katze oder der Kater nicht irgendwen ausraubt, sondern ganz bestimmte hohe Persönlichkeiten, die alle mit der Gründung von Groß-Berlin zu tun hatten.
Aha, interessant. Und wie findet er das heraus? Durch geschickte Recherche und spannende Detektivarbeit?
Ja, so in etwa. Die Reporterin Anne Wagner fängt ihn vom Polizeirevier ab und erzählt ihm alles. In 2 ausführlichen Szenen.
Und wenn Sie ausführlich sagen, dann meinen Sie sterbenslangweilig.
Selbstverständlich, euer Ehren. Aber da ist ja noch die geheimnisvolle Bruderschaft. Ist die geil oder ist die geil?
Ach ja, die Bruderschaft. Ja, das steht ja auch in der Akte. Sie meinen die Bruderschaft, deren inneren Kreis wir hören. 5 Männer, die sich die ganze Zeit über nur als Bruder E, Bruder H etc. anreden, obwohl sie ihre wahren Identitäten kennen und auch nicht belauscht werden.
Genau.
Und man denkt, dass es also nur darum geht, den Zuhörer im Unklaren zu lassen. Aber auch dem werden die wahren Identitäten sofort verraten.
Richtig. Das machen doch gute Autoren so, oder? Nichts offen lassen und Fragen immer gleich beantworten.
Ja, so ähnlich, Herr Holtheuler. Nur vollkommen anders. Aber im Ernst, wozu dient das Gerede mit Bruder W und Bruder K? Und ist Bruder E eigentlich die Abkürzung für Bruder Esel?
Nicht doch, euer Ehren. Das ist Bruder Eglinski, der Politiker aus der ersten Folge, der Oberbösewicht. Ja, also die machen das natürlich, weil es derbe cool und geheimnisvoll klingt.
Das soll cool klingen? Das müssen Sie aber dazu sagen. Ich denke, die meisten Hörer werden es eher albern finden. Der Gutachter schreibt zum Beispiel, ich konnte mich nicht auf die Szene konzentrieren, weil ich bei all dem Gerede von Bruder H und Bruder F darauf gewartet habe, dass endlich Schwester S auftaucht. Was sagen Sie zu dieser Einschätzung?
Ach, Unsinn. Die Bruderschaft ist voll beeindruckend. Und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung. Und die Verkaufszahlen stimmen. Was will man mehr?
Zum inneren Kreis der Bruderschaft zählen neben dem Politiker Eglinski auch noch ein Herr vom Militär, ein Arzt und ein Zeitungsverleger. Und nicht zuletzt ist da noch ein Schauspieler mit Namen Max Schock. Ich hoffe, es soll sich hier um keine Anspielung auf den berühmten Max Schreck handeln, der unter anderem den Vampirgrafen Orlok im Film Nosferatu gespielt hat.
Wieso?
Ja nun, wenn es doch darauf anspielen soll, würde ich seinen Erben dringend zu einer Klage raten. Während Herr Schreck ein renommierter Film- und Theaterschauspieler war, ist Ihr Max Schock im Hörspiel eine absolute Flitzpiepe mit einem üblen Sprachfehler. Warum ist der Kerl überhaupt Teil der Bruderschaft?
Wie meinen Sie das?
Herr Schock trägt nichts Konstruktives bei und jede seiner wahrlich dümmlichen Ausführungen sorgt dafür, dass er von den anderen Brüdern völlig zurecht gemaßregelt und niedergemacht wird. Warum haben die ihn also in die Bruderschaft aufgenommen? Das wäre doch, als würde bei dem Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann auch immer einer aus dem Talker-Lounge-Team dabei sein. Was hätte diese traurige Gestalt denn anderes zu erwarten als Hohn und Spott?
Weiß ich nicht.
Was mich nicht überrascht. Es ist auch die Rede davon, in Kürze ein neues Mitglied aufzunehmen. Bruder K. Obwohl aus dem Kontext ziemlich eindeutig hervorgeht, um wen es sich dabei handelt, lassen Sie dennoch einen der Brüder den Namen
Kuhnberger
sagen, woraufhin er natürlich vom Bruder E. zurechtgewiesen wird. Trauen Sie Ihren Hörern wirklich nicht zu, dass sie in der Lage sind, eins und eins zusammenzuzählen.
Ernsthaft, Euer Ehren? Haben Sie mal in eines dieser Hörspielforen geguckt? Das sind doch alles Pfeifen.
Das Hohe Gericht verhält sich in dieser Frage selbstverständlich neutral, Herr Holtheuler. Aber wenn Sie meine Privatmeinung hören wollen... Sie haben recht, es sind alles Pfeifen. Die letzte Bemerkung bitte ich aus dem Protokoll zu streichen.
Warum denn? Sagen Sie ruhig, wie es ist. Die Hörer sind Idioten, aber Hauptsache, die kaufen. Und das tun sie. Sonst hätten wir ja nicht schon 20 Folgen vom Piefke geplant.
20?
Mir liegen lediglich die Titel der ersten... Moment, 6 Folgen vor.
Das können Sie ja auch nicht wissen, Euer Ehren. Aber ich habe das alles längst eingetütet. Folge 3 ist das Monster von Morabit und die 4 heißt die Marionetten von Marzahn. Und dann folgen noch der Teufel von Tempelhof, der Charmeur von Charlottenburg, der Gentleman vom Grunewald.
Ja, danke, das genügt. Also lauter blöde Titel mit unnötigen Alliterationen, ich verstehe.
Unnötig? Die Alliterationen sind doch das Salz in der Suppe. Ich sag nur Panik in Pankow, wildes Wilmersdorf, Alarm am Alex.
Herr Holtheuler, das genügt. Wir brauchen keine weiteren Beispiele. Die bisherigen waren peinlich genug.
Peinlich? Und was ist mit Reibach in Reinickendorf? Bällebad in Bellevue? Der Lutscher von Lichtenberg?
Das beantworte ich gar nicht.
Aber wir haben uns echt Mühe gegeben. Kommen Sie mal auf sowas. Der Zausel von Zehlendorf, der Treppenwitz von Treptow, der Fröhn von Friedrichshain.
Angeklagter, es reicht!
Die Potsau von Potsdam, der Spacken von Spandau.
Noch ein Titel und ich lasse Sie abführen!
Der Wemser vom Wannsee?
Das Nervigste an der Serie ist allerdings der krampfhafte Versuch, ständig Alt-Berliner Flair einzufangen. Oder besser gesagt, den Hörer mit Informationen zu belästigen, die der gar nicht haben will. Phasenweise erinnert das Ganze mehr an einen spritzig gemeinten, aber reichlich drögen Audioreiseführer als an ein richtiges Hörspiel. Da unterbricht Till Hagen, der sogenannte Geschichtsgelehrte, immer wieder die ohnehin dünne Handlung, um irgendwelche Begriffe aus den 20ern zu erklären oder Zusatzinfos zum damaligen Berlin zu liefern.
An einer Stelle faselt er ungelogen mehrere Sätze lang über den Zäpfelkern, die deutsche Ausgabe von Pinocchio. Also nicht, dass es eher uninteressant wäre. Es ist verdammt uninteressant. Aber was hat das in einem Krimi-Hörspiel zu suchen? Und inwieweit ist es für die Handlung wichtig?
Ja, solche Einschübe passen eher zu einer Kinderserie. Bei Holger die Hörspielgurke haben wir sowas ja auch gern gemacht. Wie gesagt, für Kinder. Hier bei Pimmelpiefke will man doch einfach nur gut unterhalten werden. Also, wenn man noch nie ein Holtheuler-Hörspiel gehört hat und daher nicht weiß, dass man bei dessen Werken nie gut unterhalten wird, da ihm irgendwo zwischen der Balduin-Pfiff-Hörspielvergötterung und dem Schauen schrottiger C-Movies die Bimmel durchgeschellt ist. Ernsthaft, welchen Sinn haben Ausführungen wie diese?
Mit dem Taxi fahren die beiden ein Stück vom Kaiserdamm ab, um später in die Giesebrechtstraße vor der Hausnummer 22, dem Café Richter, zum Stehen zu kommen. Dort findet man heutzutage den Hindemithplatz, auf dem sich der St. Georg-Brunnen befindet, der ursprünglich 1903-1904 vom Architekten Wilhelm Walter im Bayernhof errichtet worden war.
Wie spannend! Also nicht, dass ich wüsste, wer dieser Wilhelm Mein Gott Walter war oder besagter Bayernhof, aber ist bestimmt irre wichtig. Und Hauptsache, sie kommen in die Giesebrechtstraße zum Stehen. Da hatte der sülzige Geschichtsgelehrte in der Tüte Deutsch wohl leider kein Der mehr. Andere Stelle.
Der Schupo Görz hat sich vor dem Eingang des sich am Elisabethufer befindenden Wirtshauses zur Hirschecke postiert und wartet auf unseren Ermittler. Wenn er noch bis zum 31. Juli 1947 warten würde, würde dies der Leuschner Damm 25 sein und Görz in die Gaststätte Die Henne einkehren können.
Bock, 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 bock. Ja, danke für die Info, Zauselbock. Und wenn er bis zum 31. Juli 2020 warten würde, dann würden wir nach Berlin fahren und ihm eigenhändig aufs Maul hauen. Und was war das? Rudolf-Leubner-Damm? Ach du liebes Lieschen. Auch gut?
Der Taxifahrer setzt seinen illustren Gast vor dem 1910 erbauten neubarocken Polizeiamt ab. Das Gebäude beherbergt auch heute noch die Berliner Polizei, und zwar als Direktion 2, Abschnitt 24. Und darin befinden sich ebenfalls einige Spezialdienststellen des LKA.
Sicher, sicher. Wenn nicht sogar des LKH. Dort wäre auch noch ein Patientenzimmer auf der geschlossenen frei. Für einen dauergut gelaunten, fragwürdig betonenden, bockmistlabernden Erzähler. Wenn man sich über Berlin informieren möchte, ist das vielleicht ganz reizvoll. Nur braucht man dann nicht die eigentliche Handlung. Und wer einen Krimi hören will, braucht nicht die Erklärungen. Im Tatort gibt's sie doch auch nicht.
Ja, die haben ja auch nicht diese ein, zwei schrundigen Larifari-Blase-Swing-Scheißmusikstücke, zu denen Tilt Hagen da seine Relikte aus der Kiste mit der Aufschrift "Aussortierte Wikipedia-Artikel ohne Relevanz, bitte nicht öffnen, sie stinken" zum Besten gibt. Stell dir mal vor, das wäre kein Hörspiel, sondern eine Serie auf Netflix. Ich sehe es vor meinem geistigen Auge. Schön, Sie mal wieder gesprochen zu haben. Wir müssen unbedingt mal wieder miteinander essen gehen.
Das wäre fabelhaft, Mr. Underwood. Ich warte auf Ihren Anruf.
Einverstanden. Sie fragen sich, was ich hier mache. Ich frage mich das auch. Ich kann Ihnen sagen, ich habe diesen Zirkus satt. Nicht so satt wie die Viertelbräuler mit Tzatziki am Rudolf-Leubner-Damm 25, die beim Außerhausverkauf allen Ernstes in die Zeitungsseiten mit den Todesanzeigen eingeschlagen werden. Ich werde mit ihm essen gehen, ja. Darauf kann er Gift nehmen. Sonst gebe ich es ihm. Vielleicht nach Charlottenburg. Und später noch in die Fickmacherstraße vor der Hausnummer 22, dem Schweinske, zum Stehen zu kommen.
Und bei Hörspielen fällt mir auch nur dieses bräsige "eine Anmerkung für alle, die kein Englisch können" bei den drei Fragezeichen ein. Und das war, na, eine Kinderserie und kein Krimi für Erwachsene.
Ja, wobei man fair sein muss, in Sachen Krimi bekommt man bei Gestatten Piefke ohnehin wenig geboten. In Teil 1 brennt's hin und wieder und einmal wird Piefke mit einem Kulissenteil attackiert. Das dürften, abgesehen vom albernen Showdown, die einzigen Szenen sein, in denen die Hörspiele überhaupt versuchen, aufregend zu sein.
Und Teil 2 ist noch schlimmer. Da passiert das halbe Hörspiel lang gar nichts. Man hört nur Unterhaltungen zwischen Piefke und der Polizei, Piefke und Anne Wagner oder immer mal wieder die dulle Bruderschaft. Spannend ist was anderes. Und sowas hier braucht im Jahr 2020 wirklich keine Sau mehr.
Und ganz kurz mal eben, dieser Hörspiel-Archetyp des Schnüfflers, der durch eine fantasielos ausgearbeitete 0815-Welt voll mit Behauptungen und leer mit Einlösungen tapert und vom ersten bis zum letzten Track immer nur mit den stets gleich schlecht konstruierten und farblosen Arschgeigenfiguren labert, als wäre es ein Point-and-Click-Adventure wie Day of the Tentacle. Diese Produktionen sind nach wie vor eine absolute Schande. Denn während man beim Spielen von Day of the Tentacle selber bestimmt, wohin die Reise führen und mit wem man sprechen soll, um Hinweise zum Lösen des Rätsels zu kriegen, sind wir bei Gestatten Knautschke, Mimi Muschifort, Oskay Mild und Maifress Hobbs und all den anderen mies hingefriemelten Scheißgeschichten in der ekelhaften Situation, dass quasi andere bestimmen, wie das Spiel ablaufen wird. Und wenn das halt Leute sind, die Fantasie und Originalität für juckende Pimmelkrankheiten halten und daher ihre stümperhaft im Minutentakt weggebumsten Skriptklonten komplett frei von sowas halten, dann hast du nicht nur die Arschkarte, mein Freund, sondern sogar das ganze Kartendeck dieses Arschspiels. Und wer will bitte am Schreibtisch sitzen und unbeteiligt dabei zuschauen, wie Markus Duschek, Thorsten Beckmann, Frank Hammerschmidt, Askan von Bargen, Christoph Sobol, Andreas Masut, Markus Meisenberg oder Erik Niemann Day of the Tentacle spielen und sich dabei so saudämlich anstellen, dass sie nix ins Rollen bringen, keine vernünftigen Handlungen anstoßen und einfach nur unter Beweis stellen, dass sie 7 Stunden lang am PC sitzen und die Maus bedienen können. Ich will das nicht.
So richtig kurz war das aber nicht.
Ja, stimmt. Spannend ist eigentlich nur die Frage, seit wann Holt, Heuler und Co. eigentlich schon an dieser Serie arbeiten. Es sind nämlich diverse Sprecher zu hören, die schon längst nicht mehr am Leben sind, wie Gerald Paradies oder Marco-Peter Bachmann. Lagen die Aufnahmen etwa jahrelang auf Halde?
Na, sagen wir, die Halde ist der Ort, wo diese Hörspiele hingehören. Wobei, bislang sind sie ja nur digital erschienen, Corona sei Dank. Wir kennen natürlich nicht die Gründe für den langen Vorlauf, nehmen aber einfach mal an, dass es die Art Projekt war, die alle nur mit spitzen Fingern angefasst haben, weil keiner was damit zu tun haben wollte.
Und wir müssen natürlich noch den Berliner Bären im Raum ansprechen. In dieser Serie wird zum Teil stark berlinert. Nicht durchgehend, versteht sich. Die Hauptrollen haben komischerweise alle keinen Dialekt. Sind das keine Ur-Berliner oder hatten Dietmar Wunder, Arian Borbach und Co. einfach keinen Bock drauf gehabt?
Nee, was du meinst, sind die Hörer. Die haben da keinen Bock drauf. Striezel berlinert manchmal, meistens aber nicht. Dafür jedoch einige Nebenrollen. Manche gut und authentisch wie Detlef Bierstedt. Bei anderen ist es derart dämlich chargiert, dass man sich nicht sicher ist, ob das jetzt Dialekt sein soll oder doch nur eine geistige Behinderung.
Button, button, habt ihr eine Scheibe oder was? Was ihr da redet, das ist doch alles Pillepalle.
Ja, genau. Ihr von der Kamera versteht auch reden ja nichts. Das ist ein echter Saftladen hier, ist das.
Das finde ich schau. Das ist mir schnurzpiep egal, was die hier sabbeln. Ich muss eh los. Vorglühen beim Späti, verstehst du?
Klar, dann hol dir schon mal ein Wehebier. Und was die Kamera angeht, du bist gleich zappenduster, weißt du? Passt mal auf, Freunde, das wird gleich was von Zopp.
Ja, sicher. Ich meine, wer auf sowas steht, für den gibt es doch genug Berliner Bühnen mit volkstümlichen Stücken. Im Krimi wirkt es hingegen eher deplatziert. Erst recht, wenn es ein Mischmasch ist aus Dialektmechern und Dialektsdienstverweigerern.
Das gilt im Übrigen auch für die Musik. Hier haben die Macher ein paar Stücke am Start, die das Berliner Flair der 20er vermitteln. Die Betonung liegt aber auf ein paar. Denn es sind wirklich nur gefühlt zwei oder drei Stücke, die wieder und wieder eingespielt werden.
Und sie passen auch eher zu einer beschwingten Berlin-Doku als zu einem spannenden Hörspiel. Man wird das Gefühl nicht los, dass Holt, Heuler und Co. beim Planen der Serie eine Zwergenhandvoll für sich genommen nette Ideen hatten, es dann aber einfach nicht geschafft haben, diese auch stimmig zusammenzuführen.
Die geheime Bruderschaft passt nicht zu den Deppenchargen mit Dialekt und den lustigen Scharmützeln, die sich Piefke mit den Schupos liefert. Die Berliner Erklärbär-Einschübe beißen sich mit der Politverschwörung im Hintergrund und die Musik passt nicht zum Inhalt. Da hätte wirklich nochmal jemand drüber gehen sollen, der Ahnung hat.
Ja, wer auch immer das bitte sein sollte in diesem trüben Hörspielbranchen-Ozean der verrotteten Fäkalien.
Wann erreichen wir den markierten Punkt, Kaloin?
In knapp einer halben Stunde, wenn das Wetter nicht noch schlechter wird, Captain.
Gut, Sie halten mich auf dem Laufenden, Kaloin.
Selbstverständlich, Captain.
Entschuldigung.
Semmelrösler, Sie haben in diesem Bereich eigentlich keinen Zutritt.
Ich bitte um Erlaubnis, den Kaloin zu sprechen.
Erlaubnis erteilt, aber fassen Sie sich kurz, Semmelrösler.
Hallo, also ich habe gerade angefangen...
Wenn es in Ordnung ist, werde ich kurz in mein Quartier gehen, solange Sie beide sich unterhalten.
Hä? Ich will Ihnen doch gerade was erzählen.
Nein, Sie wollten dem Kaloin gerade etwas erzählen, Semmelrösler.
Ich wiederhole. Hä? Sie sind doch der Kaloin.
Nein, Semmelrösler, das ist der Captain.
Aller guten Dinge sind drei. Hä? Kaloin und Captain sind doch dasselbe.
Was erlauben Sie sich, Semmelrösler?
Na, Kaloin ist die Abkürzung für Kapitänsleutnant. Und Kapitän ist ebenfalls umgangssprachlich für Kapitänsleutnant. Wieso haben wir hier zwei Kapitäne?
Haben wir doch gar nicht, Semmelrösler.
Aber Sie nennen ihn doch Kaloin.
Das ist mein Name, Semmelrösler.
Ja, das ist ja auch...
Hä? Das ist Stabsoberbootsmann Ulf Kaloin.
Ach. Angenehm, Semmelrösler. Und das, Semmelrösler, ist Kapitänsleutnant Jürgfried Captain.
Ach. Matrosenstabsgefreiter Manuel Semmelrösler.
Das ist uns bekannt, Semmelrösler. Was wollten Sie denn nun von mir?
Hm? Ach so, weswegen ich hier bin. Ja, das habe ich vergessen. Bitte um Entschuldigung, Kapitänsleutnant.
Nicht Kapitänsleutnant. Wir reden uns hier alle nur mit Nachnamen an, nicht mit Dienstgrad.
Ah, ist klar. Ja, ich muss schnell.
Was soll denn das?
Komischer Vogel, nicht wahr, Kaloin?
Allerdings, Captain. Vielleicht sollten wir ihn an Sheriff Baxter und seine Deputies übergeben, wenn wir New Hampshire erreichen.
Sind Sie weich, Kaloin? In New Hampshire heißt es nicht Sheriff und Deputy, sondern... Heilige Elritzen-Arschritze. Was ist das für ein seltsamer Schatten vor uns? Ist das eine Katze, Kaloin?
Eine Katze oder ein Kater, Captain?
Halten Sie Ihr dummes Maul, Kaloin, wenn Sie nichts Angemessenes beizutragen haben.
Aye, Captain. Ich glaube übrigens, dass es die Katze von Köpenick gewesen sein könnte.
Um Himmels Willen, Kaloin. Was bedeutet das?
Dass wir ihn wieder einmal erreicht haben, Captain.
Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Kaloin?
Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Captain.
Hier, mitten in Groß-Berlin, Kaloin, in der Spree.
In der Dame, Captain. Ganz in der Nähe liegt Walter Piefke auf der Lauer.
Walter Piefke? Oh Mist. Und da hinten kommt der Schupo Wilke, gesprochen von... Gott, bringen Sie uns schleunigst von hier fort, Kaloin.
Ei, Captain.
Der Tiefpunkt ist die Szene, in der Piefke die Katze von Köpenick auf frischer Tat ertappen will. Er versteckt sich im Garten von Uwe Kronberger, den er als nächstes Opfer der Katze ausgemacht hat. Der Schwachsinn beginnt bereits damit, dass er sich schon um 20 Uhr auf die Lauer legt, nur um dann stundenlang vergeblich zu warten. Also, dass die Katze nicht am frühen Abend zuschlägt, sondern erst um Mitternacht, hätte ich dem Pinsel auch sagen können.
Na, der muss doch so früh da sein, damit Piefke die ganze Zeit über blöde Selbstgespräche führen kann. Dieses sackdämliche Stilmittel konnte man sich doch nicht verkneifen. Übrigens eine super Taktik, wenn man irgendwo heimlich wartet. Ganz großes Detektivkino. Ich würde das diesen ganzen auf der Lauer liegen und Selbstgespräche führen Trotteln so derbe gönnen, dass die Diebe kurz vorm Zuschlagen wieder kehrt machen und nach Hause gehen, weil sie in einer echten Welt das laute Gefasel aus den Büschen natürlich gehört haben.
Das wäre schön.
Spannend übrigens mal wieder Holtheulers alte Rezensionsseite hörspielhölle.de zu besuchen. Er war ja damals berüchtigt und gefürchtet als scharfzüngiger Kritiker, was sich nach dem Lesen einiger seiner sogenannten Verrisse nur noch schwerlich nachvollziehen lässt.
Mit der Bezeichnung harmloses Nerdgeseier trifft man den Nagel wohl deutlich präziser auf den Kopf als mit scharfzüngige Kritiken.
Ich habe bei der Gelegenheit auch ein paar Suchabfragen gemacht. 123 Mal wurde das Wort billig verwendet. Der Begriff Schrotthörspiel taucht 75 Mal auf. 46 Mal gibt es die Formulierung Dreck, Müll bringt es auf 31 Treffer und Scheiße findet sich immerhin noch 7 Mal in Holtheulers Verrissen. Aber sowas wie Selbstgespräch? Gar nicht. Wahnsinn, oder? Ich hab gedacht, er hätte sich da früher immer so drüber aufgeregt, aber ja, scheiße ist. Patty Blitz weiß gar nicht, dass Selbstgespräche zum Kotzen sind. Der findet die selbst nach 5 Milliarden konsumierten Scheißhörspielen immer noch völlig okay.
Und jetzt macht er diese Scheißhörspiele selber. Vom Tellerwämser zum Inflationär.
Wahnsinn.
Aber schnell zurück zum Tiefpunkt. Als die Katze tatsächlich auftaucht, ist auf einmal auch der Schupo Wilke da und hält Piefke für die Katze. Nein, köstlich. Und so richtig glaubwürdig, aber lassen wir das. Viel interessanter ist, dass ein simpler Schupo ohne Probleme die gleichen Schlüsse ziehen konnte wie Piefke und dass er die Katze wohl sogar erwischt hätte, wenn Piefke gar nicht da gewesen wäre. Wie nutzlos ist er eigentlich?
Es folgt ein Kampf zwischen Wilke und Piefke. Akustisch natürlich absolut jämmerlich in Szene gesetzt. Die Geräusche sind bestenfalls halb überzeugend und die Sprecher gehen mal so gar nicht aus sich raus. Aber bei den Schauspielern auch kein Wunder. Da Striezel ja eher darauf bedacht ist, möglichst cool rüberzukommen und sich nicht die Stimmbänder unnötig schmutzig zu machen, muss so eine Sequenz dann natürlich vom anderen Sprecher doppelt gestemmt werden. Wen kriegen wir im Duell mit Oliver Mohn-Striezel zu hören?
Da gibt es ja wohl nur einen.
Manfred Lehmann.
Um Gottes Willen.
Ja, unpassender konnte man den Lehmann auch nicht einsetzen. Der älteste Schupo der Welt soll einen Hass auf Piefke schieben, mit ihm kämpfen und dann ganz kleinlaut werden, wenn Kronberger die beiden erwischt und ihn zum Hofdienst degradiert. Und das alles dargeboten von Manfred,
ich hab nur einen Ton drauf und weiß nicht mal mehr selbst, ob der cool oder scheißegal gemeint ist, Lehmann.
Der würde doch selbst so klein mit Hut immer noch wie Bruce Willis klingen, der gerade einen Haufen Gangster platt gemacht hat.
Und genau genommen umfasst der Tiefpunkt nicht nur diese eine Szene. Denn da die Katze unverrichteter Dinge wieder abgezogen ist, spekuliert Piefke darauf, dass sie es in der folgenden Nacht noch einmal versuchen wird. Also legt er sich in Absprache mit Kronberger erneut auf die Lauer.
Und hat wieder Glück. Die Katze taucht auf, stiehlt einige Dokumente und will fliehen. Piefke will sie daran hindern und versagt auf ganzer Linie. Erst bekommt er einen Schreck, weil die Diebin eine Tigermaske trägt, dann tritt sie ihm in die Eier und setzt ihn außer Gefecht. Natürlich verzichtet Striezel darauf, den entsprechenden Schmerz glaubwürdig rüberzubringen. Nicht mal das geht. Aber dann hätte er ja auch seine Komfortzone verlassen müssen. Falls es eine ist.
Die Katze entkommt, überlegt es sich dann aber anders und spricht den verdutzten Piefke an, mit verstellter Stimme. Klingt trotzdem verdächtig nach Ariane Borbach. Und da die bisher auch die einzige Sprecherin mit nennenswerter Rolle war, gibt es auch keinen Grund, dass da eine andere Frau ihre Stimme verstellen sollte. Piefke erkennt sie natürlich trotzdem nicht. So gehört sich das für einen Trottel vom Dienst. Gut, dass der bräsige Eugen nicht die Hauptfigur ist. alles. Die beiden verabreden sich für den nächsten Tag und die Katze zieht ihm noch eins mit dem Knüppel über. Das ist inmitten des Tiefpunkts der Folge der Höhepunkt der Serie, denn das hätten wir selbst gern getan.
Das eigentlich Absurde ist aber das Verhalten des Kommandeurs Kronberger. Der Mann soll in der Serie kein Vollidiot sein, verhält sich hier aber wie einer. Nicht nur bewahrt er in seinem Haus wichtige Dokumente auf, obwohl in seiner Nachbarschaft immer wieder eingebrochen wurde. Nein, er entfernt sie nicht mal nach dem ersten Einbruchsversuch der Katze.
Schlimmer noch, er sichert sie auch nicht vernünftig. Die Katze kann sie in der zweiten Nacht problemlos entwenden. Man denkt die ganze Zeit noch, dass das bestimmt Absicht war und er der Katze eine Falle gestellt hat, aber nein, wie sich später im Gespräch mit Eglinski herausstellt, hat er sich die Dokumente wirklich einfach klauen lassen. Wie doof ist der denn?
Immer so doof wie der Autor. Die alte Regel.
Und warum sind die alle so doof?
Damit wir was zu tun haben.
Juhu. Fazit. Leck mich am Arsch, ist das dämlich. Diese Serie ist ein echter Langweiler und animiert über weite Strecken einfach nur dazu, möglichst nicht genau hinzuhören. Hört man aber doch hin, fallen einem zahlreiche Schwachsinnigkeiten und Ungereimtheiten auf.
Wer einen spannenden Krimi erwartet, wird bitter enttäuscht. Denn das Ganze ist oftmals nur ein verkappter Berlin-Reiseführer. Ein schlechter, denn er praselt einen mit lauter Infos über die Stadt voll, die man nie haben wollte. Dafür wird das Berlin der 20er nicht mal ansatzweise eingefangen. Außer natürlich die Roaring Twenties waren in Wahrheit die Boring Twenties.
Die paar Musikstücke nerven schon nach kurzer Zeit gewaltig, ebenso Oliver Striezels monotone Vortragsart. Und gibt es eigentlich irgendeine Serie bei Maritim, in der Klaus-Dieter Klebsch nicht den mächtigen und selbstgefälligen Wortführer einer ominösen Verschwörungsgruppe overactet, dass der überhaupt noch Bock auf diese lustlos inszenierten Kackszenen hat? Originell ist was anderes. Gut, leider auch.
Was schade ist, denn Gestatten Piefke hätte durchaus eine reizvolle Angelegenheit sein können. Eine Serie in Deutschland, noch dazu in den 20ern, das ist doch mal was anderes. Aber wie sagte doch das weiße Kaninchen, anders ist nie besser.
Warten, warten, dreht ihr einen Film?
Nee, das wird ein Hörspiel, Flitzpiepe.
Ach du Kacke, dann verdufte ich lieber, wa? Macht's gut, Nachbarn.
Gestatten Piefke? Scheiße.
Falls doch, Quatsch, ist jetzt einzuscheuen da. Mann, was laber ich für einen Scheiß heute, also.
Ja, ich höre nicht mal hin, ich höre das beim Schneiden.
Ja.
Sie können dem Angeklagten jetzt die Handschellen und den Beißschutz abnehmen. Ich gehe davon aus, dass
ja,
er sich...
Ja, aber der 18er fehlt noch.
Ich hab mich gerade gewundert. Wie unvermittelt was reingehen kann.
Ja.
Zur Verhandlung kommt die... Kann ich doch mit dem 21er anfangen? Ja, passen.
Darin befinden sich ebenfalls einige Spezialdienststellen des LKA.
Ich glaube nicht, dass er auf ebenfalls hätte geben müssen.
Nee. Deswegen hatte ich es extra groß geschrieben, um klarzumachen, diese falsche Betonung auf jeden Fall mitzunehmen.
Darin befinden sich ebenfalls einige Spezialdienststellen des LKA.
Da merkt das auch. Ah, nee, ich muss trotzdem die nochmal ein bisschen betonen, was eine neue Info ist. Aber nochmal sprechen geht nicht.
Ja, deswegen hast du LKA ja auch groß geschrieben. Man wird das Gefühl nicht los, dass Holtheuler und Co. beim Planen der Serie eine Zwergenhandvoll fallen. Man wird das Gefühl nicht los, dass Holtheuler und Co. beim Planen der Serie eine Zwergen... Ja, wieder falsch. Entschuldigung, ich entwickel ja. mich. Zum Schlechten.
Da hätte wirklich noch mal jemand drüber gehen sollen, der Ahnung hat.
Wer auch... Scheiß Idee.
Darf ich vorstellen, Semmelrösler? Das ist Stabsoberbootsmann Ulf Kaloin.
Ist das eine Katze, Kaloin?
Super. Dankeschön.
Ja, sehr gern. So, jetzt noch den Semmelrösler.
Bitte?
Jetzt noch den Semmelrösler.
Oh. Groß gemacht hier, ey.
Was soll denn das?
Wie sich später im Gespräch mit Eglinski herausstellt, hat er sich die Dokumente wirklich einfach klauen lassen.
Hat er sich die Dokumente wirklich einfach klauen lassen?